wird aber jetzt alles ganz ernst, denn der Deutsche Fußballbund hat ja die Frage des Frauenfußballs sachlich und positiv geprüft. Und es gibt sicherlich bald dann eine Entscheidung. Und sie sieht wahrscheinlich so aus, dass es den Frauenfußball dann wettkampfmäßig geben wird. In Italien und in anderen Ländern gibt es ihn ja schon. Es gibt ja in diesem Jahr sogar schon eine Weltmeisterschaft. Und fragt man sich natürlich, oder ich frage mich und ich nehme an, Sie sich auch, was sind denn das für Mädchen, die das betreiben und aus welchen Gründen tun Sie das? Hä?
Mein Name ist Veronika Kuttler, ich bin 18 Jahre alt und kaufmännische Angestellte. Ich spiele Fußball, weil es mir einfach Spaß macht.
Man muss das ja auch realistisch sehen. Das ist natürlich ein schöner Spaß im Anfang. Aber ich denke da an andere Frauensportarten, wo Frauen also zum Teil auch ganz erstaunliche Leistungen bringen. Und im Fußball mag das ja vielleicht eines Tages auch mal der Fall sein. Nach einem Anfangsreiz, einem Anfangsinteresse, schläft das dann bald ein. Und da stehen dann auch die Freunde da und die Väter vielleicht und die Mütter und sagen, ach guck mal, unser Else läuft hier nicht hübsch.
Nee, Anfang also, ist jetzt ganz neu und es ist klar, dass dann sehr
das
viele...
Das finde ich also nicht. Ich finde, das ist jetzt erst der Anfang und es wird immer...
Österreich hat sich vor dem Spiel selbstbewusst gezeigt und sie lassen direkt Taten folgen. Viertelstunde gespielt von Deutschland ist offensiv noch nicht zu sehen. Dunst mit dem Freistoß und sie sucht, wen sonst? Keppel! Traumstart für Österreich. Eine Frankfurterin liefert die Vorlage und eine Freiburgerin trifft zum zweiten Mal. Campbell seit Januar beim Sportclub aus Altach in den Breisgau gewechselt. Sie ist bislang die absolute Unterschiedsspielerin in diesem ersten EM-Quali-Spiel.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich auf eine ganz besondere Gästin am heutigen Tag. Im Sommer 2025 steigt in der Schweiz die EM der Frauen. Das Eröffnungsspiel wird am 2. Juli in Basel stattfinden und im selben Stadion findet dann auch das Endspiel statt. Vielen wird diesmal bei dieser Europameisterschaft aber das Team aus Österreich nach einer verpassten Qualifikation. Somit finden die eindrucksvollen Auftritte aus den Turnieren im Jahr 2017 und 2022 keine Fortsetzung. Über die Hintergründe, aber vor allem über eine 100-jährige Geschichte des Fußballs der Frauen in Österreich spreche ich heute mit der Journalistin Birgit Ritzinger. Wunderschönen guten Tag nach Österreich.
Ja, einen guten Tag.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hast du in Anbetracht des Misserfolgs von Österreich trotzdem Vorfreude auf die Europameisterschaft in diesem Jahr?
Ich gebe zu, ich tue mir noch schwer. Also das nagt noch sehr, muss ich ehrlich gestehen. Also aber es wird noch kommen. Aber nein, also Europameisterschaft, das war wirklich fix eingeplant und Österreich musste da eigentlich dabei sein. Also Österreich hat schon die WM verpasst, das war schon bitter. Aber jetzt die EM, auch mit der Geschichte mit den zwei Europameisterschaften, wo ich bei beiden auch dabei war, das tut sehr weh. Also im Moment habe ich da noch keine Vorfreude. Das dauert noch und es wird auch beim Zuschauen dann, glaube ich, sehr wehtun. Aber ja.
Ist ein Grund auch, dass es eben zu nah stattfindet mit der Schweiz, dass es quasi im Nachbarland ist?
Ja, es wäre jetzt ich weiß jetzt nicht, ob ich hingefahren wäre, aber es wäre jetzt wieder ein super Land gewesen. Also Niederlande war super, England ist so, mag ich persönlich sehr gern. Schweiz mag ich auch sehr gern, noch dazu nah. Es wäre wieder eine schöne Sache geworden, glaube ich. Ja.
Ist dieses Empfinden etwas Individuelles oder hast du das Gefühl, dass ja all diejenigen, die sich für den Fußball der Frauen engagieren und mitleiden, dass die ein wenig gedrückt sind aktuell?
Ja, schon. Doch. Also das ist jetzt, man darf sich die Frauenfußballgemeinde in Österreich nicht so groß vorstellen, aber sie ist größer geworden. Aber doch, das ist, glaube ich, allgemein ein sehr großer Dämpfer und man weiß jetzt auch noch nicht, wie es weitergeht mit dem Team. Da steht vieles jetzt gerade sehr in Frage, welche Spielerinnen noch weitermachen werden, ob die Teamchefin weitermachen wird, das ist alles noch in der Schwebe. Also ist schon ein Knick jetzt, ja.
Kann man sagen, dass diese schwierige sportliche Situation auf ein Verband trifft in einer Zeit, wo der Verband sehr intensiv mit sich beschäftigt ist, den Fokus so ein bisschen auf die Männernationalmannschaft hat, dort neue Struktur, dass das denkbar ungünstig alles gerade zusammenkommt?
Ungünstig, ja, wobei ich glaube, dass es damit wirklich gar nichts zu tun hat. Also nein, weil gerade diese Ungereimtheiten, die hatten doch eher mit den, also einerseits verbandsintern, andererseits aber dann doch eher mit den Männern zu tun. Die Frauen halten sich in Österreich generell ein bisschen zurück, sind da eher so ein bisschen leiser, anders als in anderen Ländern. Also das, glaube ich, hatte gar nichts damit zu tun.
Ich hoffe, zwei Fragen habe ich noch zum Turnier in diesem Jahr. Ich hoffe, es tut dir nicht allzu sehr weh. Der Modus mit den 16 Teams ist ja quasi in kompletter Kontrast zum Männerturnier, was immer aufgeblasener wird. Ist das was Angenehmes, so ein Modus mit 16 Teams, wo wirklich ein Fokus gesetzt wird? Du hast eine kurze Zeit, hast ein intensives Turnier und es schält sich halt relativ schnell raus, wer so eben die Top-Teams sind. Findest du das gut oder könntest du dir auch vorstellen, eine Vergrößerung des Turniers wäre auch letztendlich nicht verkehrt gewesen?
Ich finde die 16 eine gute Größe.
Parallel findet ja, und das ist auch eine Premiere, wir sind ja in einem ungeraden Jahr, wo dann immer die Frauenturniere stattgefunden haben, findet diesmal die Club-WM der Männer statt. Zumindest die Gruppenphase, das läuft parallel. Nun wird seitens der UEFA-Verantwortlichen gesagt, das stört überhaupt nicht. Empfindest du das anders?
Ich hatte das jetzt noch nicht im Fokus, aber ja, natürlich stört das. Also ja, natürlich nimmt es was weg. Ich persönlich bin kein großer Fan der Club-WM. Ich glaube, dass das jetzt nicht das ganz große Ding ist. Aber Fußballfans werden das natürlich auch gerne schauen wollen. Und ja, selbstverständlich stört das.
Ja, und es ist irgendwie auch so ein bisschen eine Missachtung des Ganzen. Und zeigt halt, würde ich einfach mal unterstellen wollen, wo der Schwerpunkt der Verbände liegt. Und das ist dann eben ganz offensichtlich ja nicht die Frauenfußball-EM, die ja eine positive Entwicklung über die Jahre zeigt. Aber ich möchte zunächst natürlich dich den Hörern näher vorstellen. Ich habe für dich gefunden, dass du dich seit 2011 mit Frauenfußball beschäftigst. Hat das was Berufliches zu tun? Ist das was Privates? Hast du selbst gespielt? Wie kommst du zur Leidenschaft für den Fußball der Frauen?
Also ich war von Kind weg ein großer Sportfan. Ich habe immer gern Sport geschaut, auch Fußball. Ich hatte viele gleichaltrige Buben in meiner Umgebung. Ich bin am Land aufgewachsen und da vielleicht kam das daher, dass mich der Fußball auch interessiert, weil ich habe dann auch selber einen Fußball gehabt und habe so in Garten herumgespielt. Wäre aber nie auf die Idee gekommen, zu einem Verein zu gehen. Also das war nicht einmal ansatzweise denkbar. Also bei unserem örtlichen Verein, da gab es auch keine Mädchen. Also ich bin schon älter und das war damals wirklich noch nicht einmal ansatzweise denkbar. Ich glaube, es wäre auch gut gewesen. Ich glaube, es wäre mir auch nicht gut gegangen. Gesehen davon, dass ich nicht weiß, ob sie mich aufgenommen hätten. Ich habe es dann mal probiert, später wieder Fußball zu spielen. Ich weiß nicht, entweder bin ich nicht wahnsinnig talentiert gewesen oder meine Knie waren nicht mehr so gut. Ich nehme mal das Zweite. Nein, es interessiert, ich bin einfach ein großer Sportfan und es war dann, also 2011, das hat sich so ergeben, dass ich dann einfach so ein bisschen auf die Frauen geschaut habe. Das war, glaube ich, 2011 war das erste Bundesliga-Match, das ich vor Ort gesehen habe. Und dann war es 2013, wo ich bei der Österreichischen Tageszeitung das Standard begonnen habe, als Sportjournalistin. Und da war das für mich so eine gute Nische, auf die ich mich legen konnte. Da ist es ja oft so, da sind ein paar Herren und die haben alle schon ihre Themengebiete. Und also erstens hat es mich sowieso interessiert, es hat mich vorher schon interessiert. Und das war dann wirklich für mich eine schöne Nische, wo niemand gesagt hat, nein, das ist schon mein Thema, weil da war niemand neidisch. Und so habe ich das so begleitet und ich habe ganz generell habe ich sehr viel immer über Frauen im Sport gemacht, weil es mir auch wichtig war. Ja, ein bisschen ist es auch die Verantwortung von Frauen, die im Sportjournalismus sind, dass wir Frauen haben. Im Übrigen nicht nur die Verantwortung der Frauen, auch der Männer, aber die Frauen bedenken es vielleicht ein bisschen mehr.
Du sprichst über den Sportjournalismus beim Standard in der Vergangenheitsform. Du bist dort nicht mehr aktiv?
Nein, dort bin ich nicht mehr. Ich war bis 2018 dort und habe eben bin jetzt, arbeitet jetzt bei einem Unternehmen in der Kommunikation, bin aber nebenher noch Sportjournalistik tätig, nicht mehr so viel, aber immer mal wieder. Ja, hauptsächlich für den Ballesterer, aber auch für FM4, das ist ein Radiosender, ein öffentlich-rechtlicher. Ja, genau.
Warum sollten alle Hörerinnen und Hörer, die das noch nicht getan haben, den Ballesterer unbedingt abonnieren?
Der Ballesterer ist ein sehr spezielles Fußballmagazin, wo es ein bisschen so um mehr um die Fankultur geht, ein bisschen hintergründiger, nicht so, wie sagt man, marktschreierisch. Ja, so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Abseitsthemen und natürlich auch immer Frauenthemen dabei. Ich finde, es könnte noch immer mehr sein. Ja, einfach mal anschauen.
Ein wunderbares Magazin und ihr lest dort auch immer mal Bürger. Der Hintergrund ist deine Erfahrung im Bereich Fußball der Frauen und du hast eben persönliche Erlebnisse bei der EM 2017, EM 2022. Wenn ich es richtig gefunden habe, was man so liest, muss ich die EM 2017 wirklich sehr beeindruckt haben. Hat das was auch mit der Leistung der österreichischen Nationalmannschaft zu tun oder einfach grundsätzlich mit dem Turnier?
Ja, hat schon was mit der Leistung zu tun. Aber es war so vom ersten Tag an war es sehr stimmig und man muss sich vorstellen, wir waren da eine Handvoll Journalistinnen, die sich mit Frauenfußball in Österreich beschäftigt haben. Und wir kannten uns natürlich alle und wir kannten natürlich auch die Spielerinnen und den Teamchef alle sehr gut. Und das war schon so ein bisschen eine sehr nette, freundliche Atmosphäre. Und das war damals ein sehr eingeschworenes Team. Und das hat man schon auch gemerkt. Also die waren immer gut drauf, haben Späßchen gemacht. Und gerade am Anfang, wenn wir da hingekommen sind zu den Medienterminen, die hatten auch viel Zeit für uns. Ja, wir haben da wirklich lang mit denen reden können, weil ja kaum jemand anderer da war. Und es war dann so, mit der Zeit sind dann immer mehr Journalistinnen plötzlich von Österreich dazugekommen und dann hatten wir auch weniger Redezeit. Das war dann ein bisschen schade, aber natürlich gut für den Frauenfußball, für die Aufmerksamkeit. Aber ja, das war von vorne bis hinten sehr, sehr schön. Das Wetter war sehr schön. Also es hat alles sehr, sehr zusammengepasst. Es war auch recht nah beisammen jetzt im Vergleich mit England, wo die Strecken schon sehr, sehr weit auseinander sind. Gerade Österreich hatte wirklich so eine Gruppe, wo man sehr weit hin und her fahren musste. In den Niederlanden war das alles noch so klein und familiär. Aber natürlich war es gut, dass das in England plötzlich ein viel, viel größeres Turnier war. Natürlich ist das positiv. Aber dann ist es halt nicht mehr so schön klein familiär, klar.
Warum wir heute miteinander sprechen, ist nicht nur das Turnier in der Schweiz und allgemein der Frauenfußball, sondern du hast dich intensiv mit der Entwicklung des Fußballs der Frauen in Österreich beschäftigt, ein Buch veröffentlicht, Verbote, Widerstände, große Erfolge, 100 Jahre Frauenfußball in Österreich. Vielleicht erstmal, wie kam es denn überhaupt dazu, dass du dieses Buch geschrieben hast und die Recherchearbeit, die damit verbunden ist, dann auch absolviert hast?
Das war relativ simpel. Ich wurde gefragt, ob ich das schreiben möchte. Das war jemand von den Büchereien in Wien. Und ja, das sollte im Rahmen einer Serie entstehen. Es ist dann nicht im Rahmen dieser Serie erschienen, weil es mit dem Verlag Ungereimtheiten gab. Deswegen ist es dann in einem anderen Verlag erschienen, aber ich hatte dann das Buch schon fertig. Und ja, letztlich wurde ich gefragt. Ich habe mich aber gefreut, dass ich gefragt wurde, weil es natürlich, ich hätte mich auch geärgert, wenn er jemand anders gefragt hätte. Also wenn, dann wollte schon ich das schreiben.
Um diese Details alle herauszufinden, wo hast du viele Abende verbracht, wo hast du recherchiert, hast du das von zu Hause übers Netz gemacht? Hast du Gespräche geführt? Warst du in Bibliotheken? Wo kommen die ganzen Informationen her aus diesem Buch?
Ja, ich habe viele Stunden vor dem Computer verbracht, viele, viele Stunden in der Nationalbibliothek. Ja, auch Gespräche natürlich. Man muss sich vorstellen, dass wenn man zu dem Thema recherchiert und gerade die Geschichte, also die jüngeren Jahre, das geht ja, aber gerade diese Geschichte so in den ganz frühen Jahren, dass das schon sehr schwer ist, was zu finden, beziehungsweise dass da einfach sehr, sehr wenig gibt. Also da kann man nicht einfach googeln und da findet man was. Also ja, deswegen Nationalbibliothek. wo ich halt Zeitungsausschnitte zusammengesucht habe. Aber ich muss dazu sagen, es gab zwei Bücher, und das waren eigentlich auch wirklich die einzigen beiden Bücher, die sich mit Frauenfußball in Österreich beschäftigt haben. Das eine ist von Matthias Marschik aus, so, Erscheinungsjahr, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig.
2003 war es.
Und das zweite Buch ist ebenfalls von Matthias Marschik gemeinsam mit Helge Fallach, wo es speziell um die Liga in den 30er Jahren geht. Also da gab es in den 30er Jahren gab es schon eine Frauenliga. Ja, genau. Also das waren zwei wichtige Quellen und ich hatte natürlich die zwei Bücher als Quellen und habe mir dann aber immer auch die Originalquellen rausgesucht. Ja, wie gesagt, das ist schon ein bisschen eine Sisyphus-Arbeit, weil es einfach nicht sehr, sehr viel gibt.
Das Buch heißt Frauenfußball und Maskulinität und das zweite Buch Eine Klasse für sich, genau. die Grundlage bilden. Nun habe ich das Buch vor mir und du hast auf der Rückseite gibt es das Zitat aus der kleinen Zeitung 1999. Frauen und Fußball, das ist wie Männer und Staubsaugen. Was die Natur nicht füreinander bestimmt hat, soll auch der Mensch nicht zueinander führen. Das ist nun, wenn man sich vorstellt, 1999, das sind 25 Jahre her. Du hast den Platz auf der Rückseite dafür gewählt. Und die Rückseite ist ja nicht ganz unwichtig. Man guckt sich das an. Steht der Spruch auch so für die bisherige Betrachtung des überwiegenden Teils auf den Frauenfußball in Österreich? Oder sagst du, in den letzten Jahren hat sich da schon ein bisschen was bewegt? Aber es nimmt ja halt einen sehr zentralen Platz ein, dieses Zitat. Und das muss dir ja auch wichtig gewesen sein.
Ja, wichtig. Also genau, das hat mir mein Verleger auch gesagt. Die Rückseite des Buches ist ganz, ganz wichtig. Darüber kaufen die Leute das Buch. Und dann wollte ich halt was nehmen, was irgendwie ins Auge sticht, wo man sich denkt, was, das gibt's ja nicht oder so. Also deswegen war das ein griffiges Zitat, für mich jetzt dankbar, aber eigentlich unfassbar, weil man muss sagen, das war 1999 und das war im Rahmen oder zu dem Zeitpunkt, als die Weltmeisterschaft in den USA stattfand, das war ein Riesenturnier damals. Ja. Also anderswo wurde das schon respektiert, bei uns leider noch nicht ganz. Und ja, wie gesagt, ich habe es extra eins genommen aus der jüngeren Zeit, unter Anführungszeichen 99, da gab es schon Frauenrechte und da gab es schon sowas in der Art wie Gleichberechtigung. Also dass sowas in einer Zeitung steht, man muss sagen, die kleine Zeitung ist jetzt auch nicht ein Boulevardmedium. Das ist so eine regionale Tageszeitung für zwei Bundesländer hauptsächlich. Aber ja, das fand ich, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, nur nicht schlecht. Also deswegen steht es dann auch da.
Nun nehmen wir so paar Monate vor der EM 2025 auf. Wie würdest du denn, wenn du heute den Stand des Blicks auf den Fußball der Frauen in Österreich, ich weiß nicht, wenn es eine Rangliste der Länder gibt oder einen Vergleich, wie würdest du denn die Situation in Österreich beurteilen? Ist man immer noch am Anfang? Gibt es eine große Akzeptanz mittlerweile? Ist das etabliert oder kämpft man immer noch gegen Vorurteile, wie eben dieses Zitat aus 1999? Wenn du so einen Blick in andere Länder, wie würdest du denn beschreiben, wo steht denn Österreich da aktuell?
Ich glaube zu behaupten, dass so ein Zitat heute nicht mehr in der Zeitung stehen würde. Ich denke jetzt nur gerade nach. Nein, ich glaube nicht einmal in einer Boulevardzeitung. Da hat sich sicherlich in den letzten Jahren schon einiges verbessert, dass man auch gelernt hat, wertschätzend über Frauensport zu berichten. Aber es passieren natürlich immer noch Fauxpas. Das sind vielleicht Fauxpas, die nicht so ins Auge stechen wie das Zitat, in dem man zum Beispiel über die Bildauswahl, welches Bild wähle ich aus, wenn ich über Frauen im Sport berichte oder so. Oder ich glaube, du hast irgendwas rausgesucht aus der Zeitung heute war das die Chloe Kelly, glaube ich, wo sie das T-Shirt ausgezogen hat. Also das ist noch nicht so lange her. Sowas kommt halt immer mal wieder vor. Wie ist die Akzeptanz? Schwer zu sagen. Also wenn ich dran denke, ich habe beim Standard gearbeitet und der Standard hat eine große Besonderheit in seiner Online-Ausgabe, dass dass es da ein sehr, sehr großes Online-Forum gab, also wo sehr, sehr viele Leute kommentiert haben. Und als ich begonnen habe, da über Frauenfußball zu schreiben, gab es wahnsinnig viele Leute, die immer wieder geschrieben haben, die verlieren ja gegen jede U15, gegen jede männliche U15 oder so. Und sowas kam ganz, ganz oft. Und ich habe schon über die Jahre, wo ich dort war, habe ich gemerkt, das wird weniger, beziehungsweise es gab dann auch andere, die dann dagegen angeschrieben haben. Also das ist echt besser geworden. Es gab dann mehr, die sich dafür interessiert haben, die dann auch was Positives kommentiert haben. Und die haben die anderen, würde ich sagen, fast ein bisschen in zurückgedrängt. Ja. Und das war am Anfang sicher nicht so. Also vom Anfang, da spreche ich von 2013. Das heißt, das wären circa 10 Jahre, wo das noch sehr stark war. Man wird immer noch Unverbesserliche finden, wenn ich jetzt ans Stadion denke. Ist es, glaube ich, auch besser geworden? Also du kennst ja das sicher auch, diese Zwischenrufe vom Publikum. Ich weiß nicht, so Natascha, heuer, das können die Frauen auch schon oder sowas. Ich glaube, vereinzelt trifft man es noch an. Aber auch das, finde ich, ist tatsächlich besser geworden. Wie akzeptiert es ist schwer zu sagen. Ich glaube, es ist immer noch eine Randerscheinung. Es gab das Nationalteam, das zweimal eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat durch diese Erfolge bei der E. Und davor und danach ist es wieder eine Randnotiz.
Umso schöner wäre es gewesen, wenn man das 2025 hätte nochmal wiederholen können. Aber letztendlich muss sich der Fußball auch so durchsetzen können, weil man kann nicht immer Erfolg planen. Das ist völlig normal.
Nein, es ist medial natürlich schon mehr geworden. Also das will ich nicht abstreiten. Der ORF überträgt jetzt schon beständig die Länderspiele und auch prinzipiell in Printmedien ist es schon mehr geworden. Also das ist schon, kann man sagen, konstant mehr geworden. Aber ja.
Dann lass uns mal in die Vergangenheit reisen des Fußballs der Frauen in Österreich. Wo muss ich denn auf der Zeitachse hin, um so zu den Anfängen kommen? Und was passierte da und warum? Wann ging es denn los in Österreich?
Eigentlich, also ich für mich habe mir das Buch 100 Jahre Frauenfußball betitelt und habe 1923 als so das erste Jahr benannt. Da war einerseits, da gab es die erste Meldung von einem Fußballspiel der Frauen. Das war im Rahmen eines Vereinsjubiläums. Wer da gegeneinander gespielt hat, weiß man nicht. Das wurde nur berichtet, das war das Team A gegen Team B. Aber im selben Jahr, und das ist viel bemerkenswertere, gab es eine Tageszeitung, eine Zeitung, die einen Aufruf gestartet hat, dass Frauen zum Fußballtraining kommen sollen. Und da wurden, und das war so wirklich ein Projekt, das sich über mehrere Monate gezogen hat, mit dem Ziel, dass man da wirklich ein gutes Frauenteam aufstellt. Ja, und dann auch Spiele absolviert. Und da wurden auch wirklich fundierte Trainer zur Verfügung gestellt und man hat dann regelmäßig darüber berichtet. Ich glaube, das war so circa ein halbes Jahr lang. Und ja, und dann endete das abrupt. Man weiß leider nicht, warum. Vielleicht hat dann irgendein Chefredakteur gesagt, was macht sie da eigentlich? Keine Ahnung. Ja, man weiß es nicht. Plötzlich hat die Berichterstattung abrupt geändert, obwohl das Projekt eigentlich nicht das beendet erklärt wurde. Also seltsam, aber für damals trotzdem war die Aktion schon eine sehr, sehr erstaunliche.
Und das fand in Wien statt, richtig?
Das war in Wien, genau. Man muss sagen, gerade diese frühe Geschichte des Frauenfußballs in Österreich spielt sich sehr stark in Wien und im Umfeld von Wien ab.
Und da taucht dann der Name schon 1924 auf. Ich nehme dass das so ein bisschen im indirekten oder direkten Zusammenhang ist zu dem Aufruf, den du gerade beschrieben hast. Da taucht plötzlich der erste DFC Diana auf. Ich nehme an, DFC für Damenfußballclub, genau. Indiana. Ist das so der erste organisierte Fußballclub, den es in Wien gab?
Mhm, genau. Der erste organisierte, bekannte und namentlich genannte, ja.
Gab es dann nur Freundschaftsspiele? Gab es dann auch schon eine Wiener Meisterschaft, so wie das letztendlich auch im Bereich der Männer dann so langsam anfing? War das auch bei den Frauen so, dass es dann Meisterschaften gab?
Die Meisterschaft kam dann knapp, naja, 10, 12 Jahre später. Und das war für mich, also wir sind Mitte der 30er Jahre, das war für mich so das Beeindruckendste an der Arbeit an dem Buch, aber auch darüber zu erfahren, was da abgegangen ist. Und also Mitte der 30er Jahre, vor dem Zweiten Weltkrieg, ist auf Initiative einer jungen Frau, die einfach mal so in einer Zeitungsredaktion spaziert ist und hat und gesagt hat, sie hat jetzt einen Frauenfußballverein gegründet und sie hat die Zeitung gebeten, aufzurufen, dass sich mehr Frauen melden. Und das hat die Zeitung gemacht und es haben sich ganz viele Frauen gemeldet. Also das Ganze ist ein Riesending geworden. Also es wurde der erste Verein gegründet, es wurden mehrere Vereine gegründet, es wurde eine Meisterschaft gestartet, es wurden zwei volle Meisterschaften durchgespielt. Vor diesen Meisterschaften gab es eine ganze Reihe von Propagandaspielen. Das heißt, das war auch irgendwie total durchdacht von der Marketingseite her. Und die Propagandaspiele ging jetzt ein bisschen wild, aber es ist damals so benannt worden, so einfach um Werbung dafür zu machen. Und da waren auch richtig viele Leute. Das waren so 2.000, 3.000, 4.000 Leute bei diesen Spielen. Ja, und man muss bedenken, dass denen immer wieder Steine in den Weg gelegt worden sind. Ja, es war immer wieder, gerade bei der Meisterschaft, ist dann immer schwieriger geworden. Sie hatten dann so 3, 4 Plätze, auf denen sie spielen durften. Und dann kam dann wieder wahrscheinlich der ÖFB oder ganz häufig der ÖFB, der gesagt hat, nein, das darf nicht sein, dass da Frauen spielen, dann durften sie da wieder doch nicht spielen. Also das war ganz, ganz schwierig, das irgendwie durchzuführen und sie haben es trotzdem geschafft, diese zwei Meisterschaften eben durchzuspielen.
1936 verbot ja dann offensichtlich der Österreichische Fußballbund, sowohl Sportplätze als auch Schiedsrichter zur Verfügung zu stellen. 1938 mit der Annexion durchs Deutsche Reich kam dann auch das vorzeitige Ende. Mit welchen Gründen hat denn der Verband dann immer wieder versucht, so eine Entwicklung, die dort beginnt, zu stoppen? Also das muss man ja dann auch irgendwie begründen oder erklären, oder hat man das pauschal als schlecht bezeichnet, oder was war das kommunizierte, also was wollte man verhindern?
Wahrscheinlich hatte man Angst. Nein, ich glaube, also man war einfach der Meinung, Fußball, das ist ganz klar nichts für Frauen. Das ist, Frauen dürfen Eislaufen, meinetwegen dürfen sie in Österreich auch Skifahren. Den Frauen sollen eher so die ästhetischen Sportarten zugesprochen werden. Ansonsten sollen sie natürlich zu Hause sich um den Haushalt kümmern. Aber da gab es ganz viele Geschichten, dass Fußball, das ist schlecht für den Körper, schlecht für die Gebärfähigkeit. Man kriegt ein hässliches Gesicht davon. Also ganz, ganz viele absurde Geschichten. Da wurden auch Ärzte zitiert, die solche Dinge behauptet haben. Und das kam immer wieder. Also es durfte einfach nicht sein. Vielleicht hatte man wirklich Angst, dass man den Männern was wegnimmt. Das war ein großes Männerding, dass das Interesse vom Männerfußball weggelenkt wird. Und am Anfang, wie gesagt, war das Interesse auch sehr, sehr groß. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, das kann schon sein, dass das ein bisschen aus Schaulust auch war, dass man sich gedacht hat, aha, das schaue ich mir mal an, wie die Frauen das machen. Ja, wahrscheinlich waren da einfach Ängste da. Man muss noch einmal dran denken. Immer, wir denken jetzt heute mit unserem heutigen Denken, das ist 90 Jahre her. Also da waren wir beide noch nicht auf der Welt und das Denken einfach ein doch sehr anderes.
Dieser erste Damenfußballclub, Diana, gibt es da irgendeine Linie bis heute, oder ist das tatsächlich eben dann einfach mit dem Verbot 1936 beziehungsweise der Annexion 38 eine abgeschlossene Entwicklung, wo man im Prinzip auch nicht wieder einen Weg zu diesen Wurzeln des Frauenfußballs findet?
Also ich muss jetzt gerade nachdenken, von den Vereinen, die damals in der Liga waren, da gab es nach dem Krieg nichts mehr davon. Na, es sind ja auch so viele Jahre dann ins Land gezogen. Die Frauen, weiß ich nicht, haben dann Kinder gekriegt, was auch immer, weiß ich nicht, Familien gegründet, sind arbeiten gegangen. Nein, diese Vereine gab's dann nicht mehr. Es wurde dann schon so ein bisschen auch aufgearbeitet und darüber erzählt, aber nein, das war dann ein Neustart, aber ein sehr zäher Neustart.
Ja, und du sprichst ja schon an, also bei der Vorbereitung habe ich das eine Datum ist 1938 mit der Annexion und dann kommt plötzlich 1957 Und dazwischen scheint von außen betrachtet, du wirst es genau wissen, wenig passiert zu sein. Und 57 habe ich schon wiedergefunden, dass der ÖFB Frauenfußballspiele auf den Verbandsplätzen verbot. Also offensichtlich ist das immer in den Anfangsjahren das Einzige, was ich vom Verband gefunden habe, dass er irgendwas verboten hat. Was war denn nach dem Zweiten Weltkrieg? Mir ist schon klar, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der Fokus auf ganz anderen Sachen waren und die Frauen da ja auch eine enorme Bedeutung für diesen Wiederaufbau hatten. Aber Fußball spielte da überhaupt keine Rolle und war dann auch verboten, richtig?
War verboten. Das war aber im Übrigen in Deutschland das Gleiche und ich glaube auch so ziemlich im gleichen Jahr. Also da war Österreich kein Sonderfall. Es wurde da schon gespielt, nur ich habe jetzt auch gehört, dass es durchaus mehr Aktivitäten gab, aber es wurde halt nicht berichtet. Ja, also das war eine Phase, das war eine Zeit, gerade diese 50er Jahre waren so ein Backlash, wo es wieder sehr stark die Frauen zurück an den Herd und ich denke jetzt nur an die Fernsehwerbungen aus der Zeit oder so. Also das war einfach eine andere Zeit und es gab wohl Frauen, die immer wieder mal gespielt haben, also keine Meisterschaften oder sowas. Also es gab es durchaus, aber es wurde einfach keine Notiz davon genommen.
Und ich nehme an, die Gründe für das Verbot durch den ÖFB waren dieselben wie 1936. Daran hat sich nichts geändert. Ist schlecht für die Frauen, für Optik und Gebärfähigkeit?
Ja, genau. Also diese Begründungen sind echt, die haben sich über Jahrzehnte gezogen. Das war schon sehr erstaunlich. Wobei, wie schon gesagt, da war das ja im internationalen Einklang auch. Also das war das Verbot auch in anderen Ländern. Ja.
Weil ich vor uns nach den Wurzeln gefragt habe, wenn es theoretisch einen zweiten DFC Diana geben würde oder man ihn so nennen würde, dann war das offensichtlich der USC Landhaus, der sich 1968 gründete. Und das war im Prinzip so eine erste Frauenfußballpflanze, Kristall, wie auch immer. Und da entwickelte es so ein bisschen was. Wie kam es zu dieser Gründung? Was ist da der Hintergrund, dass sich dort offensichtlich dann wieder Frauen getroffen haben? Ich nehme an, diesmal war es nicht eine Zeitung, die da gerufen hat. Aber wie kam es zur Gründung des USC Landhaus?
Der USC Landhaus, muss man sagen, den gibt es noch immer. Und das ist der am längsten existierende Frauenfußballverein in Österreich. Das war eine mehr oder minder Einzelinitiative, kann man sagen. Der USC Landhaus ist entstanden aus einem Handballverein, der hieß vorher Schwarz-Weiß. Zwei wichtige Figuren muss man da nennen. Das eine ist der Gerhard Draxler, der den Verein quasi gegründet hat, und seine Zwillingsschwester, die Annemarie Leitner. Die hat damals in diesem Handballverein gespielt. Ja, genau. Und irgendwie hatte die Annemarie die Idee, sie würde jetzt gerne einfach mal Fußball spielen und hat eben ihren Bruder gefragt und die haben dann einfach gesagt, okay, dann spielen wir jetzt Fußball, haben quasi die Handballerinnen aus diesem Verein genommen. Der Handballverein war dann nicht sehr happy, weil die dann alle Fußball spielen wollten und sind dann aber auch in Parks gegangen und haben einfach Werbung gemacht und haben einfach Frauen gefragt, wollt ihr auch Fußball spielen? Und so kam es dann zu diesem Verein, der dann eben in USC Landhaus umbenannt wurde und an den Männerverein angedockt hat. Aber da ist sehr, sehr viel wirklich dem Gerhard Draxler und auch seiner Schwester zu verdanken. Und später war auch die Frau von Gerhard Draxler, das ist die einzige von denen drei, die ich jetzt genannt habe, die noch lebt, auch sehr stark involviert. Also Gerhard Draxler war bis zu seinem Tod vor 3 Jahren, glaube ich jetzt circa, Obmann dieses Vereins und war einfach eine ganz, ganz prägende Figur.
Und offensichtlich echte Pioniere des Frauenfußballs in Österreich.
Echte Pioniere und hat sich auch immer wieder stark gemacht, hat sich auch immer wieder vor die Frauen gestellt, hat sich auch immer wieder aufgeregt, wenn da irgendwie, ich weiß nicht, er hat von einer Szene erzählt, wo der Reporter in die Kabine wollte oder sowas. Also hat er sich immer wieder vor die Frauen und vor die Mädchen gestellt und ja. Das war ihm wichtig. Warum ihm das so wichtig war, weiß ich nicht, aber der war da extrem engagiert und hat da echt was auf die Beine gestellt.
Und letztendlich ist es tatsächlich ähnlich wie in den 30er Jahren. Es gibt erstmal noch keine Liga, also gibt es Freundschaftsspiele. Du hast gesagt, früher hießen die Propagandaspiele, jetzt waren es die Freundschafts- bzw. Testspiele gegen Vereine aus der Tschechoslowakei. Und offensichtlich hat das dazu geführt, dass jetzt sich auch weitere Vereine da eben auch wieder im Wiener Raum gründeten. Und 1971 gab es offiziell das erste Frauenfußballspiel. Ist das richtig?
Genau, das erste offizielle. Da wurde das ÖFB-Verbot aufgehoben und damit gab es dann auch das erste offizielle Spiel.
Weißt du, wer da gegeneinander gespielt hat?
Das waren die Wienerberger Frauen gegen GFC Rudersdorf und es ging 6-1 aus. Zu den Wienerberger Frauen vielleicht ganz kurz. So, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Hätte ich nachschauen sollen. Es gab auf der einen Seite den Gerhard Draxler und Landhaus. Und auf der anderen Seite gab es Wienerberger und da gab es eben auch so einen wichtigen Funktionär und die zwei haben sich gehasst. Die haben sich bekämpft und der eine hat gesagt, dann nimmt man immer die Spielerinnen weg oder Draxler hat über den anderen geschimpft, dass der die Frauen nur zur Schau stellt und so. Also das wurde durchaus über die Medien ausgetragen, dieser Streit. Durchaus amüsant, wenn man es nachliest, muss man sagen. Ja. Aber der Herr Draxler hat sich über länger gehalten als der andere.
Und nachlesen kann man das in deinem Buch. Ich habe dich noch gar nicht gefragt, wo kann man denn dein Buch, ich werde das natürlich in den Sendungsnotizen noch alles verlinken, in welchem, also man kann das, glaube ich, in jeder gut sortierten Buchhandlung erwerben. Man kann das auch online erwerben. In welchem Verlag ist es veröffentlicht?
Im EGOT Verlag, das ist ein Sportverlag in Österreich, in Wien. Dort kann man es übrigens auch bestellen und ansonsten bitte online bestellen. Also es liegt jetzt nicht in jedem Buchgeschäft auf, aber online findet man es in jedem bekannten Buchhandel.
So ist es. Ich werde das auch alles verlinken. So, 1968 waren wir, Gründung USC Landhaus, 71 das erste offiziell Frauenfußballspiel und dann war es nach meinem Kenntnisstand schon ein Jahr später, 1972, soweit, dass es dann die erste Meisterschaft nach den 30er Jahren wieder gab und das war diesmal die Damenliga Ost. Ist das richtig und wer spielte denn dort so alles?
Oh mein Gott, du fragst mich Sachen. Die Damenliga Ost war sozusagen der Vorläufer der Bundesliga. Also auch wenn man heute zählt, wie lange es die Liga schon gibt, dann wird die Damenliga Ost, also wie lange es die Bundesliga schon gibt, wird die Damenliga Ost mitgezählt. Also das ist sozusagen die offizielle österreichische Liga. Genau. Ja, großteils Wiener Vereine waren das, oder eigentlich nur Wiener Vereine, wenn ich es gerade so lese. Ja, das waren teilweise, es waren keine besonders bekannten Vereine. Also da war jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man über österreichische Fußballvereine nachdenkt, dann denkt man wahrscheinlich in erster Linie an Rapid Austria oder Salzburg. Solche Vereine waren das nicht. Ja, der Favoriten AC Ostbahn. Also kleine Wiener Vereine, also durchaus Männervereine. Ich kenne jetzt nicht die Geschichte von jedem Verein. Ja, Landhaus ist einfach der spannendste in dem Zusammenhang. Zum Beispiel den VVC, der erste Meister war, den gab es dann sehr, 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 sehr bald nicht mehr. Ja, da waren einige, die es sehr schnell dann auch nicht mehr gab. Kamen halt andere wieder dazu.
Und der erste Pokalsieger war der USC Landhaus. Ich glaube, der VVC, da gibt es auch aktuell keine Frauenmannschaft, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Den Verein gibt es natürlich noch, auch hat eine große Historie.
Ja.
Aber man sieht an den Namen, dass der Schwerpunkt eben wirklich in Wien lag. Wann wuchs denn der Frauenfußball, wenn man so will, aus Wien heraus?
Ja, ein spannender Verein ist auch Union Klein München und der ist in Linz. Der wurde 1980 gegründet, hat auch ein paar Meistertitel geholt. In den 90er Jahren hatte der seine große, starke Phase. Ja, und dann gab es ihn, der erste Nicht-Wiener Meister war Mitte der 80er Jahre, Leoben aus der Steiermark. Es war schon immer so ein bisschen auf Wien konzentriert. Ich denke jetzt gerade nach, bis in die 80er, 90er Jahre. Und in den 90ern war dann Niederösterreich der Nabel der Frauenfußballwelt in Österreich.
Leoben, ja. In Leoben gab es auch Frauenfußball, ja.
Das war der erste Nicht-Wiener Meister, genau.
Mhm. Beeindruckend. Ich habe also dann regelmäßig, wenn ich mir den österreichischen Frauenfußball die ganzen Statistiken anschaue, da muss man nicht viel lernen, weil es oft die gleiche Mannschaft ist. Und von 2003 bis 2014, ich hoffe, ich spreche es richtig auf, der NÖSV Neulengbach war Serienmeister mit 12 Titeln und 12 in 12 Jahren. So eine Dominanz ist immer schwierig und eigentlich auch immer ungesund. Also das merkt man ja auch im Männerfußball, dass das nicht gut für so eine Liga ist, so eine reine Dominanz, weil die Spannung fehlt und das lässt sich nicht gut verkaufen. Aber was ist denn der Hintergrund für diese Dominanz damals gewesen?
Ja, das war damals, also Anfang der 2000er, da war einfach ganz, ganz wenig Geld für Frauenfußball, ganz, ganz wenig Aufmerksamkeit. Das hat praktisch niemanden interessiert, in Wahrheit. Es gab natürlich den USC Landhaus, der da ja auch mehr oder weniger abgelöst wurde durch Neulenkbach. Und Neulenkbach ist ein sehr unbedeutender Männerverein, unterklassig. Aber mit dem Frauenfußball, mit dem Frauenverein haben die echt ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt. Da waren einfach auch Funktionäre, die da ein bisschen mehr Geld hineingesteckt haben. Aber man darf das nicht überschätzen. Ja, die haben halt einfach ein bisschen mehr investiert als andere. Das ist das eine. Und haben, ich weiß nicht, ob sie von Anfang an einen Sponsor hatten, aber sie hatten dann immer wieder Sponsoren, waren da halt einfach ganz gut darin. Das andere ist, in Niederösterreich gibt's gute Sportförderung. Da gab's immer eine Meisterprämie. Also für alle Teams aus Niederösterreich, die österreichischer Meister wurden, gab's eine Prämie, die es so in anderen Bundesländern nicht gab. Ja, ich kann mich erinnern aus dem Gespräch mit Frieda und Gerhard Traxler, die ich für dieses Buch ja noch interviewt habe, dass der USC Landhaus Theaterkarten bekommen hat für den Meistertitel. Und in Niederösterreich hat man eben eine Prämie bekommen. Ich überlege jetzt gerade, wie hoch, 4-5-stelliger Bereich. Ja, und damit konnte man dann halt wieder weiterarbeiten und weiter investieren. Und wie gesagt, das war alles noch in sehr kleinem Rahmen.
Das erste Frauenspiel, was live in Österreich übertragen wird, war das Champions League-Spiel zwischen Neulenkbach und Potsdam im November 2010. Was zwar 0-9 verloren gegangen wurde, aber die Tatsache, dass ein Frauenfußballspiel live im Fernsehen gebracht wurde, zeigte zumindest, dass hier ja eine Entwicklung stattfindet und dass eben auch Medien darauf hinschauen. Also grundsätzlich eher, auch wenn es sehr spät ist, man darf nicht vergessen, wir reden über 2010. Also Österreich hängt da schon hinterher, was auch, wenn man 1989 Europameisterschaft Deutschland gewinnt, in Österreich gab es noch nicht mal ein Nationalmannschaftsteam, aber grundsätzlich hat man gemerkt, also es findet zumindest Beachtung der Fußball der Frauen und das zeigt eben dieses Champions League Spiel, was dann eben das erste Mal live übertragen wurde, oder?
Also es war noch in sehr bescheidenem Ausmaß, aber was man vielleicht zu Neulenkbach noch sagen kann, da gab es zwischendurch schon Aufmerksamkeit und für diese hat vor allem eine brasilianische Nationalspielerin gesagt, die Rosana, die ein paar Jahre in Neulenkbach gespielt hat, das war eine durchaus sehr starke Spielerin. Und da erinnere ich mich schon auch noch persönlich, dass da ganz gern drüber berichtet wurde. Das war irgendwie dann doch ganz spannend. Und Neulenkbach hat ja auch schöne Erfolge gefeiert. Die waren einmal im Viertelfinale der Champions League. Also haben es da durchaus halbwegs weit gebracht. Und das war noch bevor das Nationalteam in Österreich erfolgreich wurde.
Serie von Titeln wurde durch eine neue Serie von Titeln abgelöst. Das sind 9 Titel von St. Pölten. Erst FSK St. Pölten Spratzern und dann SKN St. Pölten. Was ist denn da der Hintergrund gewesen? Erstens für den Machtwechsel, klingt ein bisschen groß, und die folgende Dominanz von St. Pölten.
Ja, wieder ähnliche Geschichte. Also St. Pölten wieder Niederösterreich, kein Zufall. Und da gab's da, also die Geschichte kenne ich dann doch ein bisschen genauer, weil da gab's einen Präsidenten, der einfach wiederum ein Funktionär, ganz oft ist es so eine Geschichte, ein Funktionär, dem das ein Anliegen ist, der da, in dem Fall war es der Wilfried Schmaus, der aus der Wirtschaft kam, sehr viele Kontakte hatte, das heißt sehr viele Sponsoren einfach an Land gezogen hat, der hat es einfach geschafft, noch ein bisschen mehr Geld herbeizuziehen und auch sind aufgestiegen und im ersten Jahr, glaube ich, waren sie schon zweit, also von Anfang an mit einem sehr hohen Anspruch da reingegangen sind. Und das haben sie geschafft. Natürlich gab es da auch immer so ein bisschen negative Seiten, weil sie hatten viele Jahre lang keine Nachwuchsarbeit. Das heißt, die haben dann immer und Landhaus stand immer für Nachwuchsarbeit zum Beispiel, haben dann immer die Spielerinnen, die bei Landhaus ausgebildet wurden, von Landhaus weggezerrt, haben denen halt ein paar 100 Euro gezahlt, was sie bei Landhaus nicht bekommen haben, mit der Möglichkeit, dort Meister zu werden. Natürlich geht man da gern hin. Und so hat sich das halt aufgebaut und ist bis heute der dominante Verein in Österreich. Aber jetzt wird die Meisterschaft langsam spannender.
Na, dann sag mal, wer ist denn aktuell so? Wo muss man den Blick hinrichten? Was für Männermannschaften? Wir haben ja in Deutschland die Entwicklung, dass solche Vereine wie Turbine Potsdam, die ja allein ein Fußballverein für Frauen waren, dass die so ein bisschen zu kämpfen haben, wo natürlich auch so ein bisschen was verloren geht an Geschichte oder auch SC Sand. Und diese großen Vereine wie München, Eintracht Frankfurt dann natürlich eine ganz andere Dynamik haben, auch ganz andere finanzielle Mittel, aber eben dann auch für andere Zuschauerzahlen sorgen. Das kann man natürlich so ein bisschen ja eben mit aus einem unterschiedlichen Blickwinkel bewerten. Auf der einen Seite ist es natürlich schade, wenn so Traditionsvereine verloren gehen. Für den Frauenfußball ist natürlich die Präsentation und die Werbung, wenn eben da Bayern München gegen Eintracht Frankfurt spielt, das hilft natürlich schon sehr. Wie ist das in Österreich? Das sind mittlerweile doch schon sehr viel Erstliga-Vereine der Herren, die jetzt auch im Frauenfußball sind, nicht immer durch Übernahme, sondern manchmal durch Kooperation oder manchmal eben auch durch Neugründung, ne?
Genau, ja, ganz unterschiedlich. In Österreich ist diese Entwicklung dieselbe, nur ein paar Jahre später. Ich bin da ganz bei dir. Ich finde, das Pendant zur Turbine Potsdam ist nur Neulenkbach bei uns, auch mit großer Tradition und viele Meistertitel. Und Neulenkbach gibt's noch, halten sich auch noch ganz gut, so im Mittelfeld der Liga. Aber es wird ein Verein sein, der Probleme bekommen wird über kurz oder lang. Und das finde ich halt auch schade. Im Übrigen ist der USC Landhaus ist so ein Beispiel, wo die Wiener Austria, also der Männerfußballverein Wiener Austria, Kooperationspartner wurde für 3 Jahre. Dann haben sie eine Spielgemeinschaft gehabt. Und nach diesen 3 Jahren musste Landhaus dann absteigen. Und Landhaus war 50 Jahre lang erstklassig. Also es hat dann, der Herr Draxler hat damals noch gelebt und starb dann im selben Jahr. Er war immer sehr, sehr stolz drauf, dass Landhaus immer erstklassig war und dann halt absteigen musste, weil dann die Austria eben den Platz in der ersten Liga übernommen hat. Und da habe ich mich ein bisschen verzettelt. Ja, die Entwicklung geht in eine ähnliche Richtung. Ich sehe es genauso zweischneidig. Natürlich ist es super, wenn da jetzt Vereine mit einem Namen einsteigen. Wir haben sehr, sehr lange geziert, hat sich Rapid. Die haben immer Ausreden gesucht. Jetzt haben sie endlich auch begonnen. Rapid macht es jetzt anders als die Austria. Startet von null weg. Das heißt, die sind jetzt noch in einer unteren Liga. Das wird aber nicht sehr lang dauern, wenn sie dann oben ankommen. Wir haben den LASK, der jetzt schon in der ersten Liga ist, wo auch durchaus ein Engagement dahinter ist und jetzt auch sehr, sehr lange geziert hat sich Red Bull Salzburg. Die haben es wiederum auch mit einer Kooperation gemacht mit Bergheim. Da merkt man jetzt schon, dass bei Bergheim, die waren eher so ein Verein, der gegen den Abstieg gespielt hat, dass die jetzt viel besser sind und die werden dann auch, so, jetzt bin ich mir nicht sicher, ich glaube nächstes Jahr schon unter dem Namen Red Bull Salzburg spielen. Und da wird dann schon was anderes dahinter stehen. Davon kann man ausgehen, weil ich glaube nicht, dass Red Bull Salzburg halbe Sachen machen wird. Genau. Und haben halt mit der kann man mal so mit Nachwuchsarbeit und haben aber auch Spielerinnen gescoutet und so. Also ich bin gespannt, was da rauskommt. Es hat immer zwei Seiten, aber es muss wahrscheinlich in die Richtung gehen, in die Professionalisierung mit den großen Namen, um Interesse zu wecken. Sturm Graz gibt's auch, die sind schon länger dabei, die bemühen sich auch. Aber gerade bei Sturm Graz und Austria Wien, die sind jetzt schon ein paar Jahre dabei und da sehe ich noch zu wenig Outcome irgendwie. Also man könnte, wenn man ein bisschen mehr investieren würde, dann könnte man in Österreich noch immer sehr, sehr leicht Meister werden. Und es ist noch immer St. Pölten. St. Pölten muss man ein bisschen differenziert sehen. Da gibt es auch einen Männerverein und ja, die haben auch was miteinander zu tun. Aber das ist eher eine lose Kooperation. Also das würde ich doch als Frauenverein noch sehen.
Ich habe dich in einem anderen Podcast mal so ein bisschen auch kritisch gehört, weil du sagst, Mensch, Rapid, das ist so ein kraftvoller Verein mit so einer großen Fanschar. Das hat mir alles viel zu lange gedauert. So habe ich das zumindest noch verstanden, wie du das.
Ja.
Aber so insgesamt finde ich den Weg, den sie gehen, richtiger zu sagen, wir fangen unten an, weil du eben eine gewisse Zeit dann auch brauchst, aber im Verein dann eben auch mobilisieren kannst, den Nachwuchs breiter aufstellen, weil das bringt dir auch nichts, wenn du so in der ersten Liga dann irgendwie so ein Fremdkörper im Verein hast, der nicht angebunden ist und auch kein Nachwuchs nachkommt. So ganz verkehrt find ich es nicht. Bin ich da ein bisschen zu naiv?
Nein, ich finde es auch. Also meine Kritik ging dahin, dass das Rapid sich so lange geziert hat. Und das, also es ist immer wieder thematisiert worden. Ja, und das war ja, letztlich ging es auf eine Initiative zurück von einem Fan, einem weiblichen Rapid-Fan, einer Gruppe von Fans, in dem Fall war angeführt durch die Clara Galistl, die einen Antrag eingebracht hat. Und dem wurde dann stattgegeben. Und dass man davor hat man immer Ausreden gehabt und hat gesagt, nein, wir müssen zuerst das Trainingszentrum bauen, wir haben jetzt noch kein Geld dafür. Und man hat dann durchaus überlegt, wie man es angehen soll. Also es war nicht von vornherein klar, dass man es alleine macht. Also man hat durchaus überlegt, ob man es mit Kooperation macht. Ich finde aber den Weg jetzt auch den, nennen wir es mal, den ehrlicheren.
Wie ist so die wirtschaftliche Situation der Liga? Ich habe gefunden, 2018/19 war ein Wasch- und Reinigungsmittelhersteller Sponsor. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere da wenig begeistert war. Aktuell, glaube ich, ist es ein Wettunternehmen, was nahezu jede Liga unterstützt. Wie ist so die wirtschaftliche Situation der Liga?
Ja, war. Also beim aktuellen, bei Admiral, weiß ich jetzt die Summen. Da weiß ich ehrlich gesagt die Summen jetzt nicht. Also bei Planet Pure, ich weiß, das klingt ein bisschen komisch, aber das ist so ein biologisches Waschmittelunternehmen. Insofern auch wieder was Positives irgendwie. Ja, diese Stimmen gab es, dass das ein bisschen komisch ist, Waschmittel für die Frauen. Aber ich, wie gesagt, ich sehe es nicht ganz so. Das ist ein Sponsor für eine Liga, die einen Sponsor gebraucht hat. Das war damals noch bescheiden. Das waren so fünfstellige Beträge für jeden Verein. Bei Admiral kann ich es dir jetzt echt nicht sagen. Da muss mehr Geld dahinter sein. Admiral sponsert auch die Männerliga im Übrigen. Aber ja, also im österreichischen Frauenfußball, vor allem in der Liga, ist nicht das große Geld zu Hause. Was ein bisschen passiert ist in den vergangenen Jahren, ist, dass eine leichte Professionalisierungswelle, aber das darf man jetzt nicht zu groß sehen. Also vor allem wiederum ist der St. Pölten vorangegangen. Die haben jetzt seit wenigen Jahren sind die meisten Spielerinnen angestellt. Und das ist noch was Besonderes. Und bei ein paar anderen Vereinen gibt es auch ein paar Profis. Aber die meisten arbeiten oder studieren daneben, viele auch Vollzeit. Also viele investieren da sehr, sehr viele Stunden, um Fußball spielen zu können.
Ja, und das kann man gar nicht genug wertschätzen. Also wenn ich jetzt irgendwo gefunden habe, dieser durchschnittliche Gehalt von 600 Euro, keine Ahnung, ob der jetzt stimmt oder so grob die Richtung wird schon passen, aber ja, dann bedeutet das ja in jedem Fall, dass man eben noch auf einen zweiten Job angewiesen ist. Und also das ist schon ja durchaus Wahnsinn, insbesondere vor dem Hintergrund, wenn man dann ein Spitzenteam hat, was dann auch mal europäisch spielt. Man muss auch im Pokal spielen, das ist schon sehr bemerkenswert, aber das heißt ja letztendlich, wenn ich eine Fußballerin in meinem Verein habe, die überdurchschnittlich gut ist, dann wird die nicht lange in Österreich bleiben, oder?
So ist es ja auch. Ja, genau. Wir haben in der österreichischen Liga sehr viele sehr junge österreichische Spielerinnen, dann ein paar Legionärinnen, die durchaus auch älter sind. Ja, so aus Tschechien, Slowakei, Slowenien, auch aus Deutschland, gerade bei den Vereinen, die so in Grenznähe sind. Eine andere Welle haben wir jetzt von Rückkehrerinnen aus der deutschen Bundesliga, also so die 30-Jährigen, die jetzt nicht mehr das Level haben. Da gibt es jetzt ein paar, die zurückgegangen sind. Katharina Schichtl zum Beispiel oder Virginia Kirchberger. Übrigens Carina Wenninger, die aufgehört hat, spielt jetzt auch wieder. Ja, also es sind ehemalige Nationalspielerinnen, die ich jetzt genannt habe. Das wertet die Liga sicher auf, weil das sind Namen, die schon bekannt sind. Das ist sicher ganz fein, wenn die dann am Ende ihrer Karriere zurückkommen nach Österreich.
Wie viele Klassen hat das Ligensystem in Österreich der Frauen? Also es gibt sicherlich eine erste und eine zweite und dann ist dann eine Regionalliga oder was kommt dann?
Ich glaube, es müssten drei sein. Ich bin jetzt nicht ganz...
Naja, ich glaube es auch so, ne? So gelesen zu haben. Und das sagt ja auch schon so ein bisschen was aus. Lass uns mal noch ein bisschen über die Nationalmannschaft reden. Stimmt es, dass das mit der Nationalmannschaft, ich hatte ja vor uns die EM 1989 erwähnt und mit dem deutschen Titel, dass die erst 1990 gestartet ist?
Ja, mit 1990 gab es das erste offizielle Nationalteam. Das erste war sicher gegen die Schweiz, oder?
Aber genau.
Du weißt es auch. Ja, weil es waren ganz viele Spiele gegen die Schweiz, deswegen kann es ja nur gegen die Schweiz gewesen sein. In der Schweiz, gegen die Schweiz. 1-5 in Richterswil in der Schweiz. Ich glaube, jetzt fragst du mich viel. Ich glaube, das wurde zum Großteil von USC Lathaus-Spielerinnen gestellt.
Würde passen, ja. Ja, und dann können wir relativ schnell durchrennen und landen gleich bei 2017. Ich habe da noch so unterwegs gefunden, dass es das siebte Spiel der 1993 war, das erste, was man gewinnen konnte. Das war damals gegen Ungarn. Aber so das erste Aufhorchen für die nationale Mannschaft gab es eben 2017 bei der EM. Man traf auf Schweiz, Frankreich und Island, war Gruppensieger. Dann gab es ein Elfmeterschießen gegen Spanien, was man sensationell mit 5-3 gewonnen. Und dann waren wir im Halbfinale und das gewann dann Dänemark. Warum war 2017 das österreichische Team plötzlich so stark? War das in Lauf? Waren das individuelle Zustände? War das ganz Österreich mit einer ganz besonderen Förderung? Was war der Grund, dass es 2017 so gut war?
Ganz plötzlich war es ja nicht. Also es war ja schon, natürlich war es eine ganz große Überraschung. Aber da stand schon ein Plan dahinter und dieser Plan begann 2011. Bis dahin hatte das Nationalteam zwei Teamchefs. Der erste war Peter Leitl und der zweite war Ernst Weber. Ernst Weber war bekannter Fußballtrainer in Österreich, der durchaus beliebt war bei den Frauen, aber jetzt nicht mit dem großen Engagement dieses Team trainiert hat. Ja, das hat man auch gesehen an den Erfolgen beziehungsweise Misserfolgen. Weil es gab zwischendurch schon ganz gute Phasen, wo sie gut waren und dann, es hat die Konstanz komplett gefehlt und da war einfach nicht, das hat niemanden interessiert, da hat niemand gesagt, hey, die Frauen müssen jetzt mal richtig erfolgreich werden. Da war kein Bestand, kein Interesse. 2011 war ein ganz wichtiges Jahr. Da wurde einerseits das Nationale Zentrum für Frauenfußball in St. Pölten, wieder in Niederösterreich, gegründet, auch wieder kein Zufall. Das ist eine Oberstufenschule für Fußballerinnen, nur für Fußballerinnen. Und das war eine ganz große Initialzündung. Und das im selben Jahr hat Dominik Thalhammer das Nationalteam übernommen, am Anfang auch dieses nationale Zentrum geleitet. Und er ist da mit einer großen Akribie herangegangen, mit einem großen Engagement, mit einem Plan, mit einem Spielplan. Also da war plötzlich Systematik dahinter. Er hat sicher da auch im ÖFB Dinge gefordert, die davor sicherlich nicht möglich wären. Er hat gesagt, okay, wenn ich das Team übernehme, dann will ich da auch was erreichen. Und siehe da, es ging dann echt erstaunlich schnell. Also es waren ja, also man hat sich ja qualifiziert. Man hat sich übrigens für die EM davor ganz knapp nicht qualifiziert. Also da ist man im Playoff-Spiel gegen Russland durchaus unglücklich ausgeschieden. Man hat also durchaus gut gespielt. Man hat dann dazwischen eben Achtungserfolge gehabt. Man hat Dänemark geschlagen. Das war so erste große Aufmerksamkeit oder erste Aufmerksamkeit. Und dann eben die Qualifikation für 17 war eine ganz große Sache, war aber auch, das war ganz klar der Plan. Ja, es war immer, der Thalhammer hat immer gesagt, was ist der Plan, die Qualifikation für 17? 17 war ja auch die Aufstockung auf 16 Teams, genau. Und damit war die Chance für Österreich dann auch größer, das zu schaffen. Und ja, das Sommermärchen war dann schon erstaunlich. Ja, du hast es schon gesagt, gegen Österreich war das der große Außenseiter in dieser Gruppe. Also Außenseiter in Wahrheit gegen jedes Team in dieser Gruppe, aber vor allen Dingen Frankreich, aber auch gegen die Schweiz und gegen Island. Und man hat sich da so ein bisschen in einen Rausch gespielt und mit einem sehr, sehr intelligenten Spielsystem. Damals war Österreich noch nicht die große spielerische Frauenschaft. Es war eine sehr starke Defensive mit dem Pressing-Konzept. Da haben sie wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und damit haben sie Teams wie Frankreich zur Verzweiflung gebracht. Aber auch Spanien, ja. Das war sehr, sehr erstaunlich. Ich weiß nicht, wie es von außen Aber für uns in Österreich war das schon was ganz Besonderes und es hat ja auch in Österreich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit geweckt.
Und der Dominik Thalhammer war dann insgesamt 9 Jahre Trainer. Trotzdem gab es 3 Jahre nach diesem fantastischen Turnier, wo ihr eben auch außerhalb Österreichs für viel Aufmerksamkeit gesorgt habt, gab es einen Trainerwechsel. Warum?
Dominik Thalhammer hatte ein Angebot des Männer-Bundesligisten LASK und das hat er angenommen.
Wer ist dann Irene
Fuhrmann?
Fuhrmann, genau. Die neue Trainerin ist, das ist eine ehemalige Spielerin, richtig?
Ehemalige Spielerin, die aber früh aufhören musste. Sie war ja schon Co-Trainerin und unter Thalhammer hat diverse Nachwuchsauswahlen trainiert. Das heißt, es war eine sehr logische Wahl und alles andere wäre auch seltsam gewesen, wenn sie es nicht geworden wäre. Auch diese Erfolgsgeschichte Thalhammer, da darf sie sich auch was abschneiden, weil sie da sehr viel im Hintergrund mitgearbeitet hat. Und ja, es ist eine auch hat am Anfang, glaube ich, schon so ein bisschen das fortgesetzt, was Thalhammer gemacht hat und hat, auch Thalhammer hat das Spielsystem schon erweitert und hat dann Schritt für Schritt versucht, mehr mit dem Ball und weniger gegen den Ball zu spielen. Und das hat halt Fuhrmann dann einfach fortgeführt. Ich würde sagen, ihr großer Verdienst ist, dass man den Kader wirklich breiter gemacht hat. Der war unter Thalhammer noch sehr, sehr, sehr eng. Ja, da gab es einen Stamm von 13, 14 Spielerinnen und der ist echt breiter geworden. Das ist ihr großer Verdienst und ja. Und natürlich die EM22 mit dem Viertelfinale war auch ein toller Erfolg. Die Nations League darf man nicht vergessen, wo man Zweiter geworden ist, wo man zum Beispiel Portugal hinter sich gelassen hat. Also das sind so die Erfolge, die auf ihrer Habenseite stehen.
Ja, also dieses Viertelfinale 2022 dürfte auch vielen in Deutschland noch durchaus eine Erinnerung sein, weil es war zwar am Ende ein 2-0 für Deutschland, aber das klingt deutlicher, als es wirklich war. Das war ja wirklich ein beeindruckendes Spiel.
War ein cooles Spiel, ja. Finde ich auch. Ja.
So in der Kombination 2017, 2022, du hast so ein bisschen angedeutet schon, dass du gesagt hast, ja, während Turniere ist die Aufmerksamkeit da. Hat das einen Schub gegeben oder sagst du, naja, es gibt immer mal so ein bisschen zeitweise so ein kleines Feuer, aber wirklich signifikant was geändert hat sich eigentlich auch nach 2022 nicht. Also es sind jetzt nicht Millionen von Mädchen, die in den Verein sich angemeldet haben. Die Liga ist nicht viel anders strukturiert. Eigentlich hat sich nicht wirklich systematisch was geändert. Wie ist das so dein Blick?
Ja, also nach 2017 ist es sehr drastisch. Da hat der ÖFB auch selbst zugegeben, dass man damit nicht gerechnet hat und nicht darauf vorbereitet war. Und dann ging es rapide runter. Da war kurz noch ein bisschen Aufmerksamkeit nach der EM. Und dann hatte Österreich leider ein schlechtes Quali-Spiel, ein wirklich schlechtes gegen Spanien in Spanien. Und da war es vorbei mit der Aufmerksamkeit. Da gingen die Zuschauerinnenzahlen rasant runter. Ja, ich überlege jetzt gerade. Im Vorfeld von England 22 war mehr Aufmerksamkeit als im Vorfeld von 17. Also da war schon richtig was los. Da war natürlich wieder, gibt's jetzt noch ein Sommermärchen. Das ist so typisch Österreich, ja. Da war im Vorfeld, die Wochen vor der EM, ich erinnere mich, ich glaube, kaum einen Tag ohne Berichterstattung. Das war richtig viel. Natürlich das Turnier selbst. Danach war es nicht ganz so, ging es nicht ganz so rapid runter wie 17. Und man hat natürlich die Entwicklung nicht ganz so verschlafen. Ja, also das Nationalteam hat mehr Mittel bekommen. Ja, also es war zum Beispiel in England ein viel, viel größerer Staff dabei. Da waren schon im Hintergrund Sachen, die besser geworden sind. Die Strukturen sind besser geworden. Die Liga ist ein bisschen das Stiefkind in Österreich, aber auch da sind die Zuschauerinnenzahlen zum Beispiel ein bisschen nach oben gegangen. Also man muss sagen, bis vor 4-5 Jahren waren die durchschnittlichen Zuschauerinnenzahlen in der österreichischen Bundesliga circa 100. Und das ist jetzt doch ein ganzes Stück nach oben gegangen. Das hat mit manchen Vereinen zu tun, zum Beispiel die Vienna, die ein sehr traditionsreicher Verein ist, die hat einen Zuschauer gebracht, dann Altach Vorderland in Vorarlberg, ist auch so ein schönes Frauenfußballinteresse da. Und da gab es so ein bisschen einen Wettstreit, wer schafft jetzt das Rekordspiel. Da gab es ein paar Spiele mit über 1000. Also das war dann, da ging ein bisschen was voran. Ja, wie gesagt, mehr Gelder, bessere Strukturen, das glaube ich, ist so ein bisschen weitergegangen. Mehr Aufmerksamkeit, auch auf präsidialer Ebene zum Beispiel. Also früher, ich kann mich kein ÖFB-Präsident jemals über Frauenfußball gesprochen, bis Leo Windner. Also Leo Windner war ungefähr in der Zeit von 17. Das war der erste, der irgendwie auch aktiv, ohne dass man ihn danach gefragt hat, über Frauenfußball gesprochen hat.
Ja, nun wird's aber natürlich hart, denn wir haben die WM 2023 verpasst. In den Playoffs ist man an Schottland gescheitert und nun durch die Nähe in der Schweiz, wir haben schon gesprochen, es wäre so fantastisch gewesen, vielleicht auch im Vorfeld wieder diese Euphorie zu erzeugen. Man kann eben auch in die Schweiz mal reisen, gerade aus Vorarlberg, das wäre alles so wunderbar gewesen, aber nun scheitert man zweimal an Polen, das ist auch völlig verdient und es hat eben dann nicht gereicht und damit ist man bei der EM 2025 nicht dabei. Das kann man nur als Rückschlag letztendlich bezeichnen, würde ich jetzt so sagen. Du müsstest mir widersprechen, wenn du es anders siehst. Und was passiert jetzt in Österreich? Ich höre von dir, so ist man erstmal wahrscheinlich in so einer Art Schockstarre, versucht das zu analysieren. Vielleicht, wenn du jetzt einfach mal so den ÖFB beraten dürftest, was muss denn passieren, damit man diese positiven Erlebnisse aus 2022, 2017, vielleicht dann 2027 wieder erleben kann?
Ich glaube auch, das war ja schon eine erstaunliche Reise, die das Nationalteam Österreich gemacht hat. In sehr wenigen Jahren von 2011 weg ging es nur bergauf. Sicher war diese verpasste WM-Quali dabei, aber das war noch nicht der ganz große Schock. Das war sehr bitter, weil man eigentlich Favorit war gegen Schottland. Aber bei einer WM war man noch nie dabei. Und jetzt aber die EM zu verpassen, das ist Österreichs Turnier irgendwie. Das war ein richtig harter Schlag und es ist so der erste große Dämpfer. Hier im Moment einmal, das läuft jetzt eigentlich nicht mehr so gut, wie wir über Jahre hinweg gedacht haben. Die sind gar nicht mehr so gut. Und das war ja nicht von heute auf morgen, sondern es waren ja davor schon Spiele, auch die Spiele gegen Slowenien, die gewonnen wurden, waren ja teilweise auch echt schlecht oder die Spiele gegen Island in der Nations League. Also das war ja davor schon zu sehen, dass das jetzt irgendwie nicht mehr so gut läuft. Und es ist ein bisschen stillgestanden. Es war schwierig. Ich glaube, so wie es ganz oft auch ist, und wenn ich an Deutschland denke, mit Desaster bei der WM, das war auch so ein ganz großer Tiefschlag. Und so sehe ich das in Österreich jetzt auch. Und dann braucht es einfach bisschen einen Neuaufbau und ich glaube, in Österreich wird das jetzt 2-3 Jahre dauern, bis wieder so ein Neuaufbau geht, weil wir haben, es steht sicherlich jetzt ein großer Umbruch an. Ich gehe davon aus, dass viele Spielerinnen bis 2025 geplant haben, bis zur EM 25. Wir haben so eine goldene Generation, ja, und die sind jetzt alle ungefähr 30. Und ein paar haben da leider schon aufgehört und da wird jetzt, glaube ich, ein Schwung dazukommen. Man muss aber sagen, dass manche von denen noch auf einem extrem hohen Level spielen, wie eine Sara Zadrazin zum Beispiel oder Verena Henschow. Manche aber das Level einfach auch nicht mehr haben, so ehrlich muss man sein. Und dann fehlen uns so ein bisschen die Mitte 20-Jährigen. Und dann haben wir aber wieder einen sehr guten Nachwuchs. Also wir hatten ein Team bei der U20 WM in Kolumbien, das dort wirklich sehr gut gespielt hat, bei der EM davor schon im Halbfinale, glaube ich, war. Also da kommt wirklich was nach und die Nachwuchsteams sind auch fast beständig bei den großen Turnieren, also vor allem bei den Europameisterschaften dabei. Und das, glaube ich, ist die Generation, die wir jetzt brauchen, auf die wir jetzt aber auch, der man aber noch ein bisschen Zeit geben muss. Und da braucht es einfach ein bisschen Zeit. Ich glaube, man muss sich einfach überlegen, wie es weitergeht. Es gab viel Kritik. Auch am Spielsystem ein bisschen, auch am Spielsystem von Irene Fuhrmann. Ich glaube, sie ist eine extrem gescheite Trainerin, eine große Fußballwisserin, eine große Fußballkennerin, eine, die sich wahnsinnig, wahnsinnig akribisch arbeitet. Ja, ich war aber auch dann gerade bei dem Polen-Rückspiel, also der sehr, sehr späte Wechsel und sehr, sehr mutlos, ja. Und der erste Wechsel, der dann, also der erste nicht erforderliche Wechsel, also ein Wechsel war wegen einer Verletzung, in der zweiten Hälfte, der kam sehr spät, 75. sogar, oder, und das war dann eine Rechtsverteidigerin, und da habe ich mir da gedacht, naja, die wird jetzt nicht in Umschwung bringen. Das, also, solche Dinge, ich weiß, ich rede jetzt mehr vom Spielerischen, wenn mir da jetzt mehr dazu einfällt. Aber ich glaube, es braucht einfach, das war jetzt der Dämpfer, diese Schockstarre, und jetzt braucht es echt so ein bisschen einen Neuaufbau. Ich hoffe, dass einige Spielerinnen dabei bleiben werden, weil die braucht es auch, weil nur die Jungen werden das auch nicht tragen können. Aber es braucht jetzt einfach so ein bisschen einen Neuaufbau. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine neue Trainerin braucht. Tue ich mir schwer, um das zu sagen, auch weil ich sie persönlich auch schätze. Ja, es braucht einen Neuaufbau einfach. Man muss aber auch das Spielkonzept ein bisschen hinterfragen. Das, was ich vorhin sagen wollte, was stark kritisiert wurde, dass man diese Stärken, die man früher hatte, das Pressing, das gegen den Ball und vor allem diese wahnsinnig starke Defensive, dass man diese Stärken jetzt einfach überhaupt nicht mehr hat, beziehungsweise nicht mehr ausspielt. Also in der Defensive ist es vom Personal her nicht mehr so gut. Und das Pressing, glaube ich, könnte man schon noch. Das sind noch viele Spielerinnen, die das gespielt haben. Das spielt man aber nicht mehr. Und mit dem Ball ist man aber noch nicht so gut, dass man die Spiele dominieren kann. Das hat man gegen Polen leider sehr eindrücklich gesehen. Und ich finde zum Beispiel, dass man im Auswärtsspiel, und wenn man weiß, dass Polen eine wahnsinnig starke Kontermannschaft ist, dann muss ich im Auswärtsspiel in Polen nicht das Spiel machen, sondern stell mich mal hinten rein und schau mal, wie Polen denn das Spiel macht. Weil dann, glaube ich, hätte es vielleicht anders ausgeschaut. Aber ja, das sind so Sachen, die ich mir jetzt denke. Aber ja, mal schauen. Wir müssen jetzt 2-3 Jahre, glaube ich, ein bisschen durchbeißen, und dann, glaube ich, kann es wieder schön losgehen.
Wenn wir uns in 4 Jahren wieder in einer Podcast-Episode treffen, dann stehen wir unmittelbar vor der Frauen-Europameisterschaft 2029. Noch ist nicht bekannt, wo sie stattfinden soll. Offensichtlich hat sich Deutschland beworben, Dänemark, Schweden gemeinsam, Polen, Portugal und Italien. Was müsste denn, ja, oder was glaubst du, in welcher Situation werden wir dieses Gespräch führen? Wird sich Österreich qualifiziert haben? Wird Österreich eine neue Mannschaft aufgebaut haben? Wird Österreich eine funktionierende Liga mit Tausenden von Zuschauern haben? Vielleicht, oder was wünschst du dir? Wo sollte in 4 Jahren der Fußball der Frauen in Österreich stehen?
Es soll ein beständiges Interesse da sein, das nicht nur von Erfolgen abhängt, auch eine beständige Förderung. Was wir vorhin nicht gesagt haben, dass du hast das, glaube ich, auch bemerkt, dass das entscheidende Playoff-Spiel gegen Polen vor erbärmlicher Kulisse, man kann es nicht anders sagen, nicht nur von den Zuschauern, von der Zuschauerinnenzahl, sondern auch von der Lautstärke. Ich war auch nicht dort, weil ich nicht konnte, es war zeitlich die Handball-Europameisterschaft in Österreich, und ich kam von der Handball-Europameisterschaft und ich war in der Halle bei der Handball-EM, und das war von vorne bis hinten durchgeklatscht. Das war wirklich eine unfassbare Stimmung, und dann sehe ich dieses Fußballspiel und ich höre dann immer so ein paar Einzelne, die irgendwie versucht haben anzufeuern, und es war so erbärmlich. Man musste sich fast schämen, echt. Und es waren, ich glaube, 3000 waren es circa, fürchterlich, ja. Und dass man sich da nicht mehr bemüht hat, weil es kann gehen. Und wir hatten einmal, in Österreich steht leider nicht für große Zuschauerinnenzahlen, aber es gab ein Spiel, Gott sei Dank, wir haben jetzt ein Spiel mit 5-stelligen Zuschauerinnenzahlen, das war gegen Frankreich auch in Wien mit 10.000, knapp über 10.000 Zuschauerinnen. Also da ging's, ja. Also man wusste schon, wie es geht, wie man es schafft, Zuschauerinnen ins Stadion zu locken. Und da hat man es nicht hingekriegt, was wirklich, ja, erstaunlich ist. Wo soll Österreich stehen? Ja. Ich hoffe, dass Österreich wieder da steht, wo es jetzt schon gestanden hat. Ich wünsche mir einen attraktiven Fußball. Ich glaube, der Fußball, den das Nationalteam zuletzt gespielt hat, ich habe so viele Spiele gesehen und ein bisschen hat es mich echt schon gelangweilt, weil immer die gleichen Schwächen. Ich habe schon so viel gesehen und es war immer so ein bisschen das Gleiche. Ich wünsche mir wieder einen attraktiven Fußball, und ja, in dem Fall kann man durchaus
auch zu den Männern schauen, die ja einen sehr attraktiven Fußball spielen. Und das ist, soll ja eh eine Idee sein, dass ein Spielsystem quasi durch alle Teams, durch alle Generationen durchgeht. Ja, und in der Liga tausende Zuschauerinnen, schön wäre es. Nein, aber dass sich diese Bundesliga-Clubs wie Rapid wird dann oben sein, zum Beispiel Salzburg, eine Bundesliga mit Rapid, Salzburg, Austria, dass es da schöne Duelle gibt, das mit vielen Zuschauerinnen, mit viel Aufmerksamkeit. Und dass es normal ist, dass man in ein Stadion geht und sich Frauenfußball anschaut. Ich habe jetzt eine schöne Anekdote von einer ehemaligen Arbeitskollegin, deren Tochter ist 4 und die hat irgendwie, sie hat selbst Fußball gespielt. Und dann kam sie plötzlich mit fußballspielenden Männern in Kontakt und dann hat sie gefragt, ach, Männer spielen auch Fußball. Und das fand ich sowas von entzückend und ich dachte, ja, genau so soll es sein. Also es soll selbstverständlich sein, dass Frauen Fußball spielen. Es soll keine Frage mehr sein. Es ist scheißegal, welches Geschlecht Fußball spielt. Das muss einfach sowas von egal und sowas von normal sein.
Dann würde ich deine Idealvorstellung vielleicht noch ergänzen, dass dieser sexistische Dreck aus der Berichterstattung verschwindet, der hat dort nichts zu suchen. Ja, und dann bleibt mir nur zu wünschen, dass die Wünsche in Erfüllung gehen. Ich glaube, so ein tolles Österreich, wie wir das eben bei der letzten EM sehen konnten, ist eine Bereicherung für jedes Turnier und für jedes Bücherregal ist eine Bereicherung. Verbote, Widerstände, große Erfolge, 100 Jahre Frauenfußball in Österreich. Ich kann euch das sehr, sehr empfehlen. Die Links findet ihr in den Sendungsnotizen. Ein wunderbares Buch, abwechslungsreich. Keine Angst, das ist keine tiefe, lange, tausendseitige Geschichte, sondern das ist ergänzt durch Berichte, Gespräche. Das ist wirklich sehr, sehr abwechslungsreich. Ein ganz tolles Buch. Birgit, ganz herzlichen Dank, dass du uns einen Einblick in den Fußball der Frauen in Österreich gegeben hast und dann sage ich mal viel Erfolg für die kommenden 4 Jahre und vielleicht ist ja bis in einem halben Jahr so ein bisschen die Enttäuschung so ein bisschen wieder verschwunden, dass du dann trotzdem positiv die EM schauen kannst, denn natürlich hilft dem Frauenfußball in ganz Europa, wenn wir ein spannendes Turnier haben, der tollen Fußball bietet. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Birgit.
Danke dir.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.